Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute auf Gottes Wort hören aus Apostelgeschichte Kapitel 15. Wir lesen dort, wenn man so will, die erste Synode der Kirchengeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 15 und wir wollen schauen, was wir von dieser Versammlung von Aposteln und Ältesten lernen können. Wir hören Gottes lebendiges Wort aus Apostelgeschichte Kapitel 15 ab Vers 1. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinden Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die Übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Last auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben: Die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in Antiochia und in Syrien und Zilizien, die aus den Heiden sind, ihren Gruß. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten, so haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Barnabas und Paulus. Männer, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Lebt wohl. So wurden sie nun verabschiedet und gingen nach Antiochia, und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Und nachdem sie einige Zeit dort zugebracht hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln zurückgesandt. Silas aber beschloss, dort zu bleiben. Paulus und Barnabas hielten sich aber in Antiochia auf und lehrten und verkündigten zusammen mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in den Kapiteln bisher in der Apostelgeschichte haben wir uns immer wieder oder lesen wir immer wieder von der Verbreitung des Evangeliums. Ja, wir haben die Apostel die Botschaft von Jesus Christus weitergesagt. Welche Herausforderungen gibt es dabei? Wir haben davon gelernt und gelesen, wie man das macht, das Evangelium weiterzugeben. Ja, die Gemeinde hat sich in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte nach außen gewandt. Sie hat zwei ihrer besten Männer losgeschickt, Paulus und Barnabas, damit an vielen anderen Orten im östlichen Mittelmeerraum weitere Gemeinden entstehen können. Aber plötzlich hier in Apostelgeschichte Kapitel 15 ändert sich der Fokus. Und zwar nach innen. Nicht freiwillig, weil man sich jetzt unbedingt mit sich selbst beschäftigen wollte, sondern notwendigerweise. Denn in den Gemeinden kam eine theologische Streitfrage auf. Was war das Problem? Wir lesen das gleich in Vers 1. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Schauen wir uns das Problem an, denn es ist gar nicht so leicht zu verstehen. Zur Zeit des Alten Testaments war den Männern im Volk Gottes die Beschneidung als ein Zeichen gegeben. Und dieses Zeichen hatte mindestens zwei Funktionen. Erstens, es war ein Zeichen der Gnade. Gott hatte diese Familien von Abraham, das Volk Gottes, das Volk Israel, aus allen anderen Völkern erwählt und ist mit diesem Volk eine Bundesbeziehung eingegangen. Es gab ein paar Ausnahmen, aber im Prinzip ist Gott nur mit ihnen diese Beziehung eingegangen. Sie haben nichts dafür getan, sie haben sich nicht qualifiziert. Aus reiner Gnade hat Gott sie aus allen anderen Völkern der Welt auserwählt. Und dafür stand die Beschneidung, für Gottes Gnade. Und zweitens war sie auch ein Zeichen der Verpflichtung. Weil ihr jetzt meine Kinder seid, sollt ihr mir gehorchen. Gott hat zu Abraham gesagt, wandle vor mir und sei untadelig. Die Beschneidung war also ein Zeichen der Gnade und ein Zeichen der Verpflichtung. Und was sollte dieses Zeichen mit den Israeliten machen? Ja, als Zeichen der Gnade sollte es die Israeliten demütig und dankbar machen. Sie sollten immer wieder daran denken, wir sind nicht besser als die anderen. Gott hat uns aus reiner Gnade zu seinem Volk gemacht. Es gibt nichts, worauf wir stolz sein können. Sollte uns einfach sprachlos machen für das, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und wir sollten dankbar sein. Und als Zeichen der Verpflichtung sollte dieses Zeichen die Israeliten demütig machen, gehorsam machen. Weil Gott uns aus Gnade zu seinen Kindern gemacht hat, deswegen sollen wir ihm jetzt aus Dankbarkeit gehorchen. Aber was hat die Beschneidung häufig mit ihnen gemacht? Ja, anstatt dass sie demütig geworden sind, sind sie stolz geworden. Wir sind besser als alle anderen, weil wir Gottes Volk sind. Und wir zeigen durch unseren Gehorsam, dass wir besser sind als alle anderen. Dass Gott die richtige Wahl getroffen hat mit uns. Die Beschneidung sollte demütig gehorsam machen. Und ironischerweise hat dieses Zeichen häufig mit den verdrehten Herzen der Israeliten das Gegenteil bewirkt. Ja, sie haben gesagt, wir sind besser durch unsere Herkunft und wir sind besser durch unsere Leistung. Wir sind besser durch das, was wir sind, und wir sind besser durch das, was wir tun. Das war ihr verdrehtes Denken. Und dann ist Jesus gekommen. Ja, als ein Israelit ins Volk Israel. Und dieses Volk hat eben so tief in diesem Denken drin gesteckt. Und Jesus hat so sehr den Finger in die Wunde gelegt, dass sie ihn dafür getötet haben. Aber seine Botschaft der Gnade, die konnte davon nicht aufgehalten werden. Gemeinden sind entstanden, immer mehr Juden haben verstanden, wer Jesus ist, was Gnade bedeutet. Wenn man so will, was die Beschneidung ursprünglich einmal bedeutet hat. Wie Gott die Beschneidung gedacht hat. Und das war wunderschön. Das Problem ist nur, so ein Denken, was man sein ganzes Leben mit sich rumträgt, das prägt einen sehr, sehr tief. Und wie tief das in den Juden drin gesteckt hat, die Christen geworden war, das sehen wir hier in dieser Begebenheit. Denn eines Tages sind in den Gemeinden Leute aufgetreten, die haben Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, wir sehen, dass mit Jesus nicht nur Juden, also Beschnittene, zu Gottes Volk gehören, sondern auch Heiden. Und das hat vielen von ihnen wahrscheinlich nicht gefallen. Aber das war nicht mehr zu leugnen. Was also sollen wir jetzt in den Gemeinden mit diesen Heiden machen? Nochmal Vers 1. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Es geht dabei nicht so sehr um die Beschneidung als Handlung, sondern um das, was die Juden damals aus der Beschneidung gemacht haben. Nämlich, vor Gott zählt, woher ich komme und was ich leiste. Und so haben sie den Heidenchristen gesagt, um errettet zu werden, kommt es darauf an, woher du kommst und was du leistest. Und das Codewort dafür, das Symbol dafür, das Zeichen dafür, war eben die Beschneidung. Vielleicht ist es euch aufgefallen, es gibt heute vermutlich kaum noch jemanden, der die Beschneidung für Christen oder Heidenchristen fordert. Aber diese Art zu denken, die ist in vielen Christen und vielen Gemeinden drin. Diese Art zu denken ist auch in dir drin. Denn dein altes Herz ist stolz und erzählt dir immer wieder, irgendwas muss in mir drin sein, was Gott gut fand, warum er mich zu seinem Kind gemacht hat. Ob es jetzt meine Herkunft ist oder meine Leistung oder was auch immer. Ja, das ist diese Selbstgerechtigkeit, die in jedem von uns ganz tief drin steckt. Aber weißt du was? Diese Botschaft. Du wirst zumindest teilweise gerettet durch deine Herkunft und oder deine Leistung. Das ist ein Angriff auf den Kern der Botschaft des Evangeliums. Ein Angriff auf den Kern der Botschaft, die Jesus Christus verkündigt hat, ein Frontalangriff auf das Evangelium. Du wirst nicht errettet wegen irgendetwas in dir, sondern wegen Blut außerhalb von dir. Es geht hier um das Zentrum unseres Glaubens. Und deswegen steht hier in diesem Kapitel nichts weniger als die Zukunft der Gemeinde Christi auf dem Spiel. Ja, das Ende des Evangeliums wäre automatisch auch das Ende der Gemeinde. Und deswegen sehen wir hier, wie Gott Menschen, konkret Gemeindeleiter, Apostel und Älteste, gebraucht, um sein Evangelium zu verteidigen. Und es ist auch klar, um sein Evangelium zu verteidigen, braucht Gott uns nicht. Er könnte das auch alleine. Das ist genauso wie bei der Verbreitung des Evangeliums, von der wir in den Kapiteln vorher lesen. Er hätte das auch machen können ohne Petrus, ohne Barnabas, ohne Paulus. Aber er möchte Menschen dazu gebrauchen, um sein Evangelium zu verbreiten. Das sieht man in den Kapiteln vorher. Und er gebraucht eben auch Menschen, um sein Evangelium zu verteidigen. Und das sehen wir hier in Apostelgeschichte Kapitel 15. Und so lautet mein Thema für heute, wie Gott durch Gemeindeleiter sein Evangelium verteidigt. Wir wollen uns drei Dinge dazu anschauen, wie Gott durch Gemeindeleiter sein Evangelium verteidigt. Erstens, indem Gemeindeleiter gemeinsam beraten. Zweitens, indem Gemeindeleiter gemeinsam Gottes Wort studieren. Und drittens, indem Gemeindeleiter gemeinsam weise entscheiden. Als erstes sehen wir hier in diesem Abschnitt, wie die Verantwortlichen merken, die ganze Sache, diese ganze Frage, das ganze Problem, dieser ganze Konflikt, der ist einfach zu groß für uns. Er ist zu groß dafür, dass wir sie einfach nur an einem Ort besprechen. Wir sollten uns mit Leitern aus vielen Gemeinden zusammensetzen, um eine Entscheidung zu treffen. Vers 2. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, ja, wir sind in Antiochia, der Gemeinde dort, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Das bringt mich zum ersten Punkt. Gott verteidigt sein Evangelium, indem Gemeindeleiter gemeinsam beraten. Ja, die beiden reisen also nach Jerusalem in den Süden. Und auf dem Weg dorthin kommen sie an anderen Gemeinden vorbei und dort erzählen sie von dem, was Gott getan hat auf ihrer Missionsreise. Die Christen freuen sich und dann kommen sie in Jerusalem an, in der Gemeinde, dort das gleiche Bild. Paulus und Barnabas erzählen, was Gott gemacht hat und die Christen freuen sich. Aber ziemlich schnell merken alle, die Probleme, die in Antiochia in der Gemeinde aufgekommen sind, die gab es genauso in Jerusalem. Vers 5. Aber einige aus der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Und die sind eben die Christen, die vorher Heiden waren. Und aus diesem Grund haben sich jetzt die Gemeindeleitungen zusammengesetzt. Vers 6. Da kamen die Apostel und die Ältesten, gemeint ist, aus vielen Gemeinden zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Dieses Treffen der Gemeindeleiter, diese Synode, wenn man so will, ist aus mindestens zwei Gründen sehr sinnvoll. Erstens, die Probleme, die es damals in den Gemeinden gab, die waren in allen Gemeinden ähnlich bis gleich. Je mehr sich die Christen in den Gemeinden zusammengesetzt haben aus ehemaligen Juden und ehemaligen Heiden, desto brennender wurde diese Frage. Muss ein Heide erst Jude werden, bevor er Christ werden darf? Muss ein Heide also seine Herkunft quasi jüdisch machen? Ja, es geht zwar biologisch nicht, das funktioniert nicht, aber immerhin so halb durch seine Beschneidung. Und wird ein Heide auch irgendwie durch seine Taten gerettet oder eben nicht? Und wenn die Fragen überall dieselben sind, wenn die Probleme überall ähnlich sind, dann ist es eben sehr sinnvoll, sich mit allen Gemeindeleitungen zu treffen, um über die Sache zu beraten. Das ist der erste Grund, warum dieses Treffen hier sehr sinnvoll war. Und der zweite Grund, warum das sinnvoll ist, einzelnen Menschen ist selten zu trauen. Deswegen solltest du dir selbst auch nicht trauen. Da hilft es, wenn man sich als Gruppe gegenseitig berät, ausrichtet und korrigiert. Das garantiert nicht unbedingt gute Entscheidungen. Aber es ist deutlich wahrscheinlicher, dass eine Gruppe eine besonnene Entscheidung trifft, als ein Einzelner. Klar, wenn ich mir manche Parteien anschaue oder auch die evangelische Landeskirche in Deutschland, die entscheiden auch als Gruppe und trotzdem kann man über vieles nur den Kopf schütteln. Es gibt keine Garantie für Schwarmintelligenz. Und doch ist es ein biblisches Prinzip, schon wenn eine Person dich wirklich hinterfragen darf, mach dich das zu einem weiseren Menschen. Und damit ist man in der Regel zu zweit schon weiser als allein. Und deswegen hat auch Gott die Leitung einer Ortsgemeinde in die Hände von mehreren Männern gelegt. Wenn in der Bibel von Ältesten oder Hirten die Rede ist, dann immer in der Mehrzahl. Ja, damit man sich gegenseitig korrigieren kann. Eine Gemeinde sollte nur in absoluten Ausnahmefällen nur einen Leiter haben. Ja, biblisch gesehen soll es immer mindestens zwei Älteste oder Pastoren geben. Das Ding ist nur, selbst eine Gemeindeleitung aus mehreren Pastoren und Ältesten kann mit manchen Fragen überfordert sein oder zu dem Schluss kommen, hier wäre es gut, wenn wir noch breiter uns beraten. Und deswegen zeigt uns diese Begebenheit hier, dass Gott möchte, dass auch Gemeinden nicht alleine stehen, sondern über manche Fragen gemeinsam beraten. Unsere Gemeinde hier in Gießen, die gibt es mittlerweile seit ungefähr 25 Jahren. Und für einen Großteil dieser Zeit waren wir zwar mit anderen Gemeinden befreundet, aber im Prinzip standen wir ganz allein. Und das haben wir schon immer nicht für gut gehalten. Und deswegen haben wir uns irgendwann mit der Gemeinde in Osnabrück zusammengesetzt und uns überlegt, wie könnte es aussehen, wenn wir wirklich einen Gemeindeverband gründen, bei dem wir uns gegenseitig beraten. Und genau das hat dazu geführt, dass wir im letzten Jahr eben den Bund der bekennenden evangelisch-reformierten Gemeinden gegründet haben und uns in diesem Jahr schon zur zweiten Synode treffen dürfen. Und wir haben das nicht gemacht, weil wir gedacht haben, es wäre doch mal wirklich schön, wenn wir uns mal sehen würden. Das könnte man auch in einem anderen Kontext machen. Sondern wir wollen es so machen, weil die Kirche es von Anfang an so gemacht hat, wie wir hier in diesem Kapitel sehen. Und sie hat das übrigens in den 2000 Jahren seitdem immer und immer wieder so gemacht. Man hat dieses Treffen dann entweder Konzil genannt oder Synode. Und solche Konzilien haben im 4. Jahrhundert darum gerungen, was bedeutet es, dass Gott, dass unser Gott ein Gott in drei Personen ist. Sind Jesus und der Heilige Geist wirklich Gott? Man hat gemeinsam die Bibel durchforstet, diskutiert und festgestellt, ja, Jesus ist wirklich Gott. Im nächsten Jahrhundert hat man dann darüber debattiert und gerungen, ob Jesus auch wirklich Mensch war. Und auch das hat, da hat man gemeinsam festgestellt, Jesus ist ganz Gott geblieben, aber er wurde auch ganz Mensch. Ein Gott in zwei, eine Person in zwei Naturen. Wie gesagt, der Erfolg ist nicht garantiert. Zum Beispiel hat die katholische Kirche auf einem Konzil die Reformation verurteilt. Ja, alle waren sich einig weitgehend. Es war ein dramatischer Irrtum. Oder Luther und Zwingli haben sich vor ungefähr 500 Jahren nicht weit von hier in Marburg getroffen, um eine Einigung der reformatorischen Bewegung zum Thema des Abendmahls herzustellen. Und sie haben sich leider heftig gestritten. Solche Konzilien und Synoden, die garantieren nicht weise Entscheidungen, nicht richtige Entscheidungen. Aber sie machen richtige Entscheidungen viel eher möglich, als wenn Personen oder Gemeinden alleine entscheiden. Gerade wenn es um die großen Fragen geht. Die, die nicht nur für die eigene Gemeinde relevant sind, sondern die größere Relevanz haben. In der Kirchengeschichte eben zum Beispiel, ist Jesus Gott? Ist Jesus Mensch? Oder eben hier, Apostelgeschichte 15, was braucht es, um errettet zu werden? Die Bibel ist Gottes wahres und irrtumsloses Wort, vom ersten Wort bis zum letzten. Und viele Menschen bezweifeln das. Sie sagen, schau, jeder Mensch, der die Bibel liest, versteht sie anders. Wie kann die denn wahr sein? Aber das Problem ist nicht die Bibel. Das Problem sind wir Menschen. Wir sind begrenzt und wir sind Sünder. Das lässt sich nicht komplett ausschalten. Und Gottes Weg oder einer von Gottes Wegen, um das abzumildern, ist die Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam nach Wahrheit suchen. In Epheser 3 betet Paulus deswegen darum, dass die Menschen in der Gemeinde Gottes Liebe kennenlernen. Aber wie funktioniert dieses Erkennen? Wie erkennen wir als Christen, wie groß die Liebe Gottes ist? Paulus betet, dass wir das als Christen erkennen, gemeinsam mit allen Heiligen. Also zusammen mit anderen Christen erkennen, in der Gemeinschaft, in der gegenseitigen Beratung und Forschung und in gegenseitigen Gesprächen, wenn wir zusammen in Gottes Wort schauen, erkennen wir, wie groß Gottes Liebe ist. Und daran sehen wir, Wahrheit zu erkennen, Gott zu erkennen, ist ein Gemeinschaftsprojekt. Deswegen hat Gott sich die Gemeinde ausgedacht. Deswegen möchte Gott, dass es mehrere Leiter in der Gemeinde gibt. Und deswegen, damit sind wir beim Thema von heute, möchte Gott, dass sich auch Ortsgemeinden miteinander auf die Suche nach Wahrheit begeben durch ihre Leiter. Ich und meine Bibel, wir zwei, wir sind uns genug. Das ist einer der größten Irrtümer heute in unserer christlichen Blase, die ja so sehr vom individualistischen Zeitgeist geprägt ist. Vielleicht ist es sogar eine Irrlehre. Versteht mich nicht falsch, lies deine Bibel so oft es geht alleine, aber lies sie öfter mit anderen zusammen. Das Evangelium, der Kern des Evangeliums ist hier bedroht. Und deswegen scheuen hier die Gemeindeleiter keine Kosten und Mühen, um sich zu treffen, um sich gemeinsam auf die Suche nach der Wahrheit zu machen. Ja, heute ist es relativ leicht, überall aus Deutschland zusammenzukommen mit einem Auto, man ist schnell da. Damals hat das Wochen gedauert, bis die alle in Jerusalem waren. Aber jetzt sitzen sie hier in Jerusalem und beraten sich. Und wir werden jetzt sehen, dass sie den entscheidenden Durchbruch erreichen, als sie zusammen in Gottes Wort schauen. Mein zweiter Punkt. Gott verteidigt sein Evangelium, indem Gemeindeleiter gemeinsam Gottes Wort studieren. Ja, bei dem Treffen geht es hoch her. Wir lesen in Vers 7 von einer großen Auseinandersetzung. Ein Beteiligten ist klar, hier geht's um sehr, sehr viel. Und Lukas berichtet uns konkret von drei Wortmeldungen, die nachher zum Ergebnis geführt haben. Als erstes redet Petrus und erzählt von den Begebenheiten, die man in Kapitel 10 liest. Der Heide Cornelius ist zum Glauben gekommen. Gott hat Petrus dazu berufen, indem er eine Decke vom Himmel hat herabkommen lassen, wo unreine Tiere drauf waren. Und Petrus hat verstanden, die Botschaft von Jesus gilt für Heiden genauso, wie sie für Juden gilt. Petrus erzählt, wie diese Heiden den Heiligen Geist bekommen haben. Und er sagt, es war genauso wie bei den Juden. Sie konnten in anderen Sprachen reden. Und wir lesen in Kapitel 11 der Apostelgeschichte, wie Petrus sich schon einmal dafür rechtfertigen musste. Und er kommt jetzt zu dem Schluss, Vers 9, und Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Petrus macht hier den Punkt. Bei der Errettung von Menschen geht es nicht um Herkunft, nicht um Leistung, sondern um ein neues Herz durch den Glauben. Als Petrus fertig ist, reden Paulus und Barnabas und sie erzählen genau das Gleiche. Was Petrus in Israel erlebt hat mit den Heiden, haben Paulus und Barnabas mit den Heiden in Zypern und in der heutigen Türkei erlebt. Und alle drei, Petrus, Paulus und Barnabas, erzählen von ihrer Erfahrung. Aber erst der letzte Wortbeitrag entscheidet die Diskussion. Als nächstes redet Jakobus. Wir finden in der frühen Kirche zwei verschiedene Jakobusse. Der eine war einer der Jünger von Jesus. Der ist allerdings schon als einer der ersten Märtyrer umgebracht worden. Das lesen wir in Kapitel 12 der Apostelgeschichte. Und der andere wichtige Jakobus ist der, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Und das war der leibliche Bruder von Jesus, beziehungsweise Halbbruder von Jesus. Er war am Anfang sehr skeptisch, was seinen großen Bruder anging. Aber nach der Auferstehung und der Himmelfahrt wurde er einer der wichtigsten Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und gerade weil er in Jerusalem war, hatte er vermutlich gar nicht so viel Erfahrung mit Heidenchristen, denn in Jerusalem waren vermutlich der Großteil der Gemeinde Judenchristen. Und deswegen kann er nicht aus seiner Erfahrung erzählen, sondern er schaut in die Bibel. Damals hatten die ja nur das Alte Testament. Aber Jakobus zeigt seinen Brüdern damals und genauso uns heute, schon im Alten Testament spricht Gott davon, dass auch Heiden voll und ganz zu Gottes Volk mit dazugehören werden. Erfahrung ist wichtig. Ja, die Erfahrungen, die Paulus und Petrus und Barnabas gemacht haben. Aber Erfahrung kann auch trügerisch sein. Das letzte Wort muss immer das Wort Gottes haben. Und es ist so spannend, wie wir hier sehen, das Wort Gottes löst die Debatte. Jakobus knüpft bei Petrus an, sagt in Vers 14, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und jetzt geht er von Petrus in die Bibel. Und er zitiert in den Versen 16 und 17 den Propheten Amos. Amos hat seine Prophetie vor ungefähr 750 Jahren geschrieben gehabt. Und am Ende des Buches sagt er den ungehorsamen Juden seiner Zeit, ihr werdet gerichtet werden für eure Sünde. Euer Land, eure Städte und damit auch der Tempel werden zerstört werden. Aber dann gibt Amos in seinem Prophetenbuch einen Hoffnungsschimmer. Amos sagt im Auftrag Gottes, und Lukas zitiert das hier in Vers 16, nach diesem, also Gericht, will ich, Gott, zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit ich die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Was Amos hier sagt ist, eines Tages wird die zerstörte Hütte Davids, das ist entweder ein Verweis auf das Volk Gottes oder auf den Tempel, wieder errichtet werden. Und in diesem Volk werden, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, gottesfürchtige Juden und gottesfürchtige Heiden gemeinsam Gott anbeten. All das wird Gott schenken, all das ist Gottes Plan, schon immer gewesen, schon vor Hunderten von Jahren vorausgesagt. In anderen Worten, es war niemals Gottes Plan, seine Errettung nur auf ein einziges Volk zu begrenzen. Jakobus sagt, das, was Amos damals in Gottes Auftrag vorausgesagt hat, das hat sich jetzt erfüllt. Ein Volk aus Juden und Heiden, die Gott anbeten. Und im Zentrum steht dabei ja die Frage des Evangeliums. Der entscheidende Punkt ist, wie verteidigt diese Gruppe von Ältesten und Aposteln hier das Evangelium? Und wir sehen, sie schauen in Gottes Wort, dem Fall ins Alte Testament, und lassen sich davon leiten. Genauso wie das Wort Gottes die Waffe ist, um das Evangelium zu verbreiten, um Gemeinden zu gründen, genauso ist das Wort Gottes die Waffe, um das Evangelium zu verteidigen. Jakobus sagt in Vers 18, Gott sind alle seine Werke seit Ewigkeiten bekannt. Das bedeutet, Gott hat das schon immer so geplant. Deswegen konnte er es auch vor 700 Jahren in diesem Prophetenbuch sagen, bevor er es dann tatsächlich durch Jesus Christus und sein Kommen in diese Welt wahrgemacht hat. Und die Kraft des Wortes hat dazu geführt, dass diese Debatte entschieden wurde. Es kommt nicht darauf an, woher du kommst. Es kommt nicht darauf an, was du leistest, Codewort Beschneidung, sondern es kommt auf die Botschaft von Jesus an, der allein aus Gnade, allein durch den Glauben tote Herzen lebendig macht und sündige Menschen gerecht spricht, und zwar egal, ob du Jude bist oder Heide. Und deswegen brauchen sich Heiden auch nicht beschneiden zu lassen. Das Evangelium wurde hier verteidigt, und zwar einstimmig oder einmütig, Vers 25. Das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Gott verteidigt sein Evangelium, indem Gemeindeleiter gemeinsam weise entscheiden. Die Beschneidung ist also nicht nötig. Diese Entscheidung ist kurz und bündig. Aber irgendwie ist das Treffen hier noch nicht fertig. Denn dann kommt etwas, was uns beim Lesen stolpern lässt. Denn die Entscheidung, die sie treffen, ist ein bisschen komplizierter. Jakobus schlägt nämlich vor, dass man von den Heidenchristen zwar nicht die Beschneidung verlangen darf, aber trotzdem sollen sich die Heidenchristen an einige Prinzipien aus dem Gesetz halten, nämlich 4 Stück. Sie sollen auf Götzendienst verzichten, sie sollen auf Unzucht verzichten, also auf sexuelle Sünde, sie sollen auf das Fleisch verzichten von Tieren, die erstickt wurden, und sie sollen darauf verzichten, Blut zu essen. Genauso wird es dann auch beschlossen und per Rundschreiben an alle Gemeinden verschickt. Und diese Regelung, die hier getroffen wurde, die hat Christen seitdem immer wieder Kopfschmerzen bereitet. Die grundsätzliche Entscheidung zur Beschneidung, die können wir schnell verstehen. Gerade wenn man den Rest des Neuen Testaments kennt, wenn man zum Beispiel den Galaterbrief liest, da wird das ja im Detail theologisch begründet. Aber diese 4 Regelungen, was soll das denn? Das sind vor allem 2 Dinge, die Christen verwirren. Erstens, führen die Apostel nicht die Gesetzlichkeit durch die Hintertür ein? Haben sie doch festgestellt, das Evangelium allein rettet. Und jetzt gibt es da doch noch so ein paar Regeln, die man halten muss. Und zweitens, was ist das denn bitteschön für eine Zusammenstellung von Regeln? Götzendienst und sexuelle Sünden, das ist ja klar. Das gilt für Christen sowieso immer. Aber warum darf man nur bestimmtes Fleisch essen und keine Blutwurst? Jesus rettet, allein aus Gnade, allein durch den Glauben. Das wird hier in diesem Kapitel sehr, sehr deutlich. Aber das bedeutet nicht, das wird durch diesen Beschluss deutlich, dass du danach leben kannst, wie du willst. Die Gemeindeleiter wenden sich hier gegen das Denken, du wirst gerettet durch das, was du tust. Dafür stand ja die Beschneidung in der Vorstellung der Menschen damals. Aber die ganze Bibel zeigt uns, Altes wie Neues Testament, Gott rettet uns, ohne dass wir etwas dazu tun, aber mit dem Ziel, dass wir als Gerettete für ihn leben, dass wir als Gerettete aus Dankbarkeit seine Gebote halten. Das erklärt aber immer noch nicht diese interessante Anordnung von diesen 4 Geboten. Also Blutwurst essen auf einer Stufe mit Götzendienst? Echt jetzt? Ich glaube, dass der Schlüssel, um das zu verstehen, in Vers 21 liegt. Dort steht nämlich die Begründung. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Es gab damals in jeder größeren Stadt im Mittelmeerraum eine jüdische Synagoge. Und weil die Gottesdienste der Synagoge öffentlich waren, sind viele Menschen, die keine Juden waren, mal so in so einen Synagogengottesdienst reingegangen. Und deswegen hatte man auch eigentlich alle Menschen damals so eine ganz grobe Vorstellung, was die Juden glauben. Und es sind 4 Dinge, für die die Juden damals in der Öffentlichkeit bekannt waren. Mal ganz unabhängig davon, ob das jetzt wirklich die zentralen Dinge sind, ja oder nein. Die Leute wussten über die Juden 4 Dinge. Ja, die glauben nur an einen Gott. Die heiraten eine Frau und sind der dann ihr Leben lang treu. Sie essen kein Fleisch, wo noch Blut drin war, beziehungsweise was eben dadurch entstanden ist, dass man Tiere nur erstickt hat. Das war so das allgemeine kulturelle Wissen über die Juden. Die Apostel sagen mit diesem Beschluss jetzt: Liebe Heidenchristen, haltet euch besonders an diese Dinge. Warum? Um den Juden und auch den ganzen Menschen, die denken, ihr wärt Juden, kein Anstoß zu sein. Aus Liebe zu den Judenchristen und zu allen Menschen, haltet euch an die Dinge, für die die Juden besonders bekannt sind. Wo jeder weiß, das ist ihnen wichtig. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, ich kann das nachvollziehen, dann sollen wir halt als Christen in diesem Kontext damals bestimmtes Fleisch nicht essen, Blutwurst nicht essen. Aber ist es nicht für jeden Christen sowieso dran, keinen Götzendienst zu begehen und sexuell so zu leben, wie Gott es will? Doch. Aber das ist hier nicht das Thema. Sondern hier geht es darum, auf verschiedene Dinge zu verzichten. Ja, und es können Dinge sein, die du sowieso nicht tun darfst, aber es können Dinge sein, die du vielleicht normalerweise tun dürftest, aber du verzichtest. Nicht in erster Linie, weil sie verboten sind, sondern wegen den anderen. Konkret gefragt, darfst du heute Blutwurst essen? Ich würde sagen, ja, denn wir haben heute diese Situation hier nicht mehr. Überall dort, wo es niemandem zum Anstoß wird, ist das völlig in Ordnung. Denn vom Gebot her gibt es im Neuen Bund keinen Grund mehr, auf Blut zu verzichten. Aber nehmen wir an, du bist in einer Gemeinde zu Gast, wo das ein Problem ist, dann verzichte auf deine Freiheit aus Liebe zu den anderen Christen. Dinge nicht zu tun, zu denen ich eigentlich frei bin, sie zu tun, um dem anderen kein Anstoß zu sein. Genau das ist das Prinzip hinter dieser Regelung. Und das gilt auch noch für uns heute. Heute kann es für dich bedeuten, in verschiedenen Kontexten vielleicht auf Alkohol zu verzichten. Oder gewisse Filme nicht zu schauen, wenn andere dabei sind. Oder. Das kommt auf den Kontext an, in dem du unterwegs bist. Die Grenze deiner christlichen Freiheit ist einerseits das Gesetz Gottes, aber es ist eben andererseits auch die Liebe zu deinem Nächsten. Und deswegen haben die Leiter hier diese Regelungen angefügt, um den Frieden zu erhalten zwischen Judenchristen und Heidenchristen in den Gemeinden. Und dadurch sehen wir etwas sehr, sehr Wichtiges. Der Entschluss ist einerseits von theologischer Klarheit geprägt. Das Evangelium ist die Botschaft der Rettung allein aus Gnade, allein durch den Glauben. Da gibt es keine Kompromisse. Das gilt für alle Menschen und das hat Gott immer so vorgehabt. Und deswegen sind sie da glasklar. Und andererseits, und das sehen wir hier in diesem dritten Punkt, ist der Beschluss von Weisheit geprägt. Ihr Heiden braucht euch nicht beschneiden zu lassen, aber nehmt Rücksicht. Wie gesagt, diesen Beschluss haben sie aufgeschrieben und an alle Gemeinden geschickt. Und die Botschaft ist klar, inhaltlich theologische Klarheit und praktische Weisheit. Und vom Vorgehen her, wir reden mit einer Stimme, Vers 28. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen. Was wir hier sehen, ist, Gott, der Heilige Geist, schenkt Weisheit durch die Gemeinschaft und die Beratung der Gemeindeleiter. Und wir dürfen auch heute darauf, während dieser Synode, vertrauen, dass Gott uns durch den Heiligen Geist leitet. Dass wir Entscheidungen treffen, von denen wir nachher sagen können, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Und dann, wir haben die Gemeinden auf diesen Beschluss reagiert, Vers 31. Und als sie, die Gemeinden, es gelesen haben, freuten sie sich über den Trost. Man könnte ja sagen, was für ein Aufwand. In der damaligen Zeit reisen Menschen über hunderte von Kilometern zu einem Treffen und diskutieren dann über Blutwurst. Echt jetzt? Ja, echt. Der Brief kommt zurück und die Leute verstehen, warum das nötig war. Denn gemeinsam sind sie auf die Suche gegangen in Gottes Wort. Und das Evangelium konnte jetzt klarer strahlen, als es vorher der Fall war. Die Leute sind getröstet und sie freuen sich, denn das Evangelium befreit. Ja, die Lehre dieser Judaisierer, dieser Menschen, die die Beschneidung gefordert haben, die wird in Vers 10 als Joch im Nacken bezeichnet. Es hat für Verwirrung und Unsicherheit gesorgt, Vers 24. Vers 28 wird es als Last bezeichnet. Und all das konnte dieses Treffen wegnehmen. Durch das wunderbare Evangelium. Die Botschaft, die dich und mich rettet, allein aus Gnade, allein durch den Glauben. Da ist einer, der wäscht deine Sünden ab, ohne dass du etwas dazu tust. Da ist einer, der hat seinen Körper weggegeben und sein Blut vergossen, ohne dass du etwas dazu tust. Und das noch lange, bevor es dich gab. Das ist das Evangelium. Und es ist eine Botschaft, die ist so gut, dass sie es wert ist, in der gesamten Welt verbreitet zu werden. Und es ist eine Botschaft, die so kostbar ist, dass sie es wert ist, gemeinsam verteidigt zu werden. Amen.